Und von ihm soll euch Gnade kommen, von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ja, aus gegebenem Anlass soll heute jene Begebenheit im Mittelpunkt der Predigt stehen, die auch als das sogenannte Kinderevangelium bekannt ist. In unserer Kirche wird es oft vor Kindertaufen gelesen. Dagegen lesen vor allem manche Freikirchen aus dieser Erzählung eine Art Ersatzsakrament namens Kindersegnung heraus. Aber bevor jetzt gleich eine Diskussion darüber losgeht, wofür oder wogegen dieser Text möglicherweise spricht oder auch nicht, möchte ich ihn einfach mal vorlesen. Und wir hören gemeinsam auf Markus 10, Markus Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Da brachte man Kinder zu ihm, also zu Jesus. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber wiesen die Leute zurecht. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird gewiss nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich habe mal überlegt, wenn die Bild-Zeitung in unseren Tagen über diese Begebenheit berichtet hätte, dann hätte die Überschrift vielleicht gelautet: Skandal in Judäa, Mann berührt fremde Kinder oder so ähnlich. Und in der Tat ist diese Geschichte schon ein wenig skandalös, aber aus ganz anderen Gründen, in ganz anderer Weise, als wir das vielleicht heute beim ersten Eindruck, wenn wir das lesen, beim ersten Leseeindruck so empfinden mögen. Skandalös ist die Begebenheit, weil Jesus nicht auf religiöse Leistung achtet, sondern auf die Bedürftigkeit. Skandalös ist die Begebenheit, weil Jesus sich von den wissbegierigen Jüngern abwendet und den segensbedürftigen Kindern zuwendet. Skandalös ist die Begebenheit, weil Jesus unser angestammtes Weltbild richtig auf den Kopf stellt. Reich Gottes, so sagt Jesus, ist nichts für die Reichen und Schönen und Rechtschaffenen. Im Reich Gottes wohnen Gottes Kinder. Also diejenigen, denen er sich aus freien Stücken und aus liebendem Erbarmen zugewandt hat. Und diese Zuwendung, auch das sollten wir nicht übersehen, schließt dieses irdische Leben nicht aus, sondern ein. Jesus verspricht den Kindern, die hier zu ihm gebracht werden, nicht nur, ich sag mal, das Jenseits, er herzt die Kinder, er drückt sie an sich und er segnet sie. Das heißt, er spricht ihnen Gutes für ihr irdisches Leben zu. Jesus wendet sich den Kindern ganzheitlich zu, weil er als ihr Schöpfer sie leibhaft geschaffen hat. Keiner von uns ist reiner Geist. Ich kannte mal jemanden, das ist vielleicht dem einen oder anderen von euch auch noch ein Begriff, Rolf Hille. Der war mal in der Allianz und war auch im Bengelhaus, wo ich gewohnt habe, Rektor. Und er hat mal bei einer Gelegenheit so launig gesagt, oder nee, seine Frau über ihn, glaube ich, er wäre am liebsten reiner Geist. Ja, aber das sind wir alle nicht. Wir haben einen Körper, der uns manchmal zu schaffen macht und uns manchmal auch beglückt, wie auch immer. Wir Menschen brauchen aber deswegen eben nicht nur geistige Zuwendung, sondern Zuwendung, die nahe geht, die zu Herzen geht. Jesus herzt die Kinder, so übersetzt Luther. Jesus drückt die Kinder an sich, damit sie seine Nähe nicht nur wissen, sondern spüren. Ganzheitlich erfahren. Denn grundsätzlich gibt es kein geistliches Leben an unserem Leib vorbei. Beides gehört nach Gottes Schöpfungsabsicht zusammen und es bedingt einander. Das kennen manche von euch, ja? Selbst der demütigste und frommste Christ oder Christin kommt, wenn er schlecht und wenig geschlafen hat oder krank ist, relativ schnell dann doch mal an seine Grenzen, ja, und dann fällt mal ein Wort, was man vielleicht normalerweise, wenn es einem ganz gut ginge, nicht sagen würde. Es gehört zusammen, es bedingt einander. Und das gilt nicht nur für diese erste, für diese vergängliche Schöpfung, sondern es gilt auch für die kommende, für die unvergängliche Schöpfung. Wir Christusgläubigen erwarten die Auferstehung von den Toten als eine Auferstehung in einen neuen, noch nie dagewesenen Leib, mit dem wir dann wiederum Gott loben werden, wie wir es bis hierher überhaupt nie uns hätten vorstellen können und auch nie hätten tun können. Aber jetzt möchte ich zurückkehren zu Jesus, zu den Jüngern und zu dieser Kinderschar, die zu Jesus gebracht werden soll. Gerade noch hat Jesus mit den Pharisäern und später noch im kleinen Kreis mit seinen Jüngern über Ehescheidung und Wiederheirat diskutiert. Auch das wäre ein Thema, aber das ist heute nicht das Thema. Jedenfalls, die Diskussion ist gerade so halbwegs zu Ende mit einem Ergebnis, was die Jünger nicht so toll finden. Da kommt eine Gruppe des Weges, die ihre Säuglinge und ihre Kleinkinder zu Jesus bringen möchte. Und ausdrücklich spricht der Evangelist tatsächlich von kleinen Kindern. Also von solchen, die noch auf die Erwachsenen angewiesen sind, auf ihre Eltern zum Beispiel und auch auf andere Erwachsene. Und so kommen also diese Eltern, diese Großeltern vielleicht, auch die Tanten und Onkels, und sie haben ein Ziel. Jesus, der vollmächtige Wundertäter, der soll ihre Kinder anrühren, der soll sie berühren. Es soll etwas von Jesu Lebensmacht und von seiner Lebensfülle auf diese Kinder überspringen. Es soll ihnen zeitlebens gut gehen, ihr Leben soll gelingen. Und die Eltern, die hier sind, ich glaube, ihr habt diesen Wunsch für eure Kinder auch. Es ist diese Absicht, die hinter unseren Segenswünschen steht. Es soll uns gut gehen, es soll denen gut gehen, für die wir den Segen erbitten. Aber das Wohlergehen dahergelaufener oder vielmehr dahergebrachter Kinder ist für die Jesusjünger offensichtlich von untergeordneter Bedeutung. Ja? Die Anwesenheit dieser Großfamilien, die da zu ihm kommen und die wahrscheinlich jetzt auch nicht mit dem, irgendwie so im Schweigemarsch mit Fackeln oder so gekommen sind oder mit Kerzen in der Hand, diese Anwesenheit ist ihnen ein Dorn im Auge. Sie wollen ihren stark beanspruchten Meister schützen oder ihn vielleicht auch einfach nur für ihr eigenes Wohlbefinden vereinnahmen. Ja, kann es vielleicht manchmal auch sein, dass wir die Leute von Jesus fernhalten wollen, weil wir sagen, aber was bleibt denn noch für mich? Barsch und unfreundlich wimmeln sie diese Gruppe ab, die zu Jesus will. Aber die Jünger, die haben die Rechnung ohne ihren Meister gemacht. Es ist eines der wenigen Male, dass Jesus wirklich förmlich aus der Haut fährt. Der Evangelist Markus, der weiß im Grunde von drei Gelegenheiten, bei denen Jesus mal so richtig mit der Faust auf den Tisch haut. Erste Gelegenheit ist, als die Pharisäer sich über die Heilung eines Behinderten an einem Sabbat aufregen. Da reagiert Jesus, so heißt es ausdrücklich, mit Zorn. Mit Zorn. Er ist betrübt über die Hartherzigkeit, die ihm und diesem armen Menschen da entgegenschlägt. Kann man nachlesen in Kapitel 3. Zweite Begebenheit ist genau die, als die Jünger die Kleinkinder von Jesus abhalten wollen, da wird Jesus, heißt es, unwillig. Es passt ihm nicht. Es gärt in Jesus. Das ist eigentlich, daher kommt das Wort ursprünglich. Ja, wenn es gärt und brodelt. Also das findet Jesus überhaupt nicht cool, kann man sagen. Das Verhalten seiner Jünger stößt ihm sauer auf. Er missbilligt diese Verhinderungstaktik seiner Jünger. Und dann gibt es noch eine dritte Begebenheit, wo Jesus auch nochmal richtig Tacheles redet und auch tut. Nämlich als die Händler im Tempel oder den Tempel zur Räuberhöhle machen und das Bethaus Gottes Zweck entfremden, da reißt Jesus die Tische der Händler um und scheucht die alle aus dem Tempel raus. Diese drei Begebenheiten, die zeigen, wofür Jesus steht und wozu er gekommen ist und was ihm wirklich am Herzen liegt. Sonst würde er nicht so steil gehen. Damit wird aber auch deutlich, dass sich die Jünger, in denkbar schlechter Gesellschaft befinden, wenn sie die Kleinkinder und ihre Familien von Jesus fernhalten wollen. Sie stehen im Grunde in einer Reihe mit den Pharisäern, die was gegen die Heilung haben, und in einer Reihe mit den Händlern im Tempel, die nicht wissen, worum es eigentlich im Gottesdienst wirklich geht. Nachdem Jesus den Jüngern mal deutlich gemacht hat, so geht's nicht, bittet Jesus jetzt die Kinder zu sich. Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht. Und damit die Jünger und wir mit ihnen begreifen, warum es Jesus wichtig ist, dass ausgerechnet die Kinder zu ihm kommen, schiebt er noch eine Begründung hinterher, die es in sich hat. Denn solchen gehört das Reich Gottes. Und damit wir jetzt auch ganz sicher sind, dass Jesus sich nicht irgendwie theologisch vertan hat, lässt er dann noch einen Satz folgen, der mit diesem berühmten Amen beginnt, mit dem Jesus ganz viele seiner Sätze einleitet, die ihm besonders wichtig sind. Also es ist kein Versehen, er hat da nicht irgendwie gesagt, ja okay, was, ja irgendwie falsche Formulierung, Entschuldigung. Nein, er betont das noch einmal und sagt, Amen, ich sage euch, ich, Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes, sage euch, wer das Reich Gottes nicht entgegennimmt, nicht empfängt, bekommt, wie ein Kind, der wird gewiss nicht hineinkommen. Über dieses Jesuswort ist schon viel nachgedacht und viel geredet worden. Man hat da auch allerlei in das Kindsein hineingelegt oder sah irgendwelche romantischen Klischees vom scheinbar unverdorbenen Kleinkind bedient. Von alledem spricht Jesus hier nicht. Und die, die selber Kinder haben, die werden ohnehin wissen, dass schon die Kleinsten hin und wieder einen doch an die Grenzen der eigenen Geduld und Belastbarkeit bringen können. Und entscheidend ist sowieso was anderes noch. Ausnahmslos alle wurden wir jenseits von Eden geboren. Das heißt, wir alle, als wir geboren wurden, waren wir unter der Macht der Sünde. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. So bekennt König David in Psalm 51. Und da, damit es auch gleich klar ist, nicht die Mutter ist das Problem, sondern die Sünde ist das Problem. Ja? Es wird damit deutlich gemacht, von Anfang an steht dieses Problem, dieses Damoklesschwert über unserem Leben. Sünde ist keine Frage des Alters. Die Abwendung von Gott, die betrifft und sie tötet alle Menschen vom Kleinsten bis zum Größten. Der Säugling ist genauso erlösungsbedürftig wie der Greis. Und das Kleinkind braucht Jesus nicht weniger, als seine Eltern Jesus brauchen. Und Gott sei es gedankt. Das Kreuz von Golgatha, das gilt Kindern tatsächlich nicht weniger als Erwachsenen. Der Gekreuzigte kennt keine Altersgrenze. Ihr dürft erst ab 14 oder ab 18 oder ab 21 oder keine Ahnung, ab 35 oder ab 60 zu mir kommen. Da gibt es keine. Und auch ab 80 dürft ihr immer noch kommen. Ja, auch das. Er kennt keine Altersgrenze, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder oder solchen gehört das Reich Gottes. Worauf will Jesus denn damit jetzt hinaus? Ja, er selbst sagt es ja deutlich genug. Solchen gehört das Reich Gottes. Es sind also jetzt nicht die Kinder an sich, sondern es ist etwas Bestimmtes an den Kindern, das Jesus hier als Voraussetzung der Teilhabe am Himmelreich benennt. Und was das ist, das wird deutlich, wenn wir die Geschichte im Markus-Evangelium einfach mal ein bisschen weiterverfolgen. Unmittelbar im Anschluss an die Begegnung mit den Eltern und ihren Kindern trifft Jesus auf den sogenannten reichen Jüngling. Die Geschichte ist auch vielen von euch bekannt, der reiche Jüngling. Aber dieser reiche Jüngling, als der immer so gehandelt wird, der ist zwar reich, ja, auch, aber er ist nicht nur reich, er ist vor allem ein tief religiöser und überaus gesetzestreuer Mann. Alle Gebote Gottes hat er von seiner Kindheit an oder von seiner Jugend an eingehalten, sagt er. Und Jesus widerspricht ihm nicht. Das Problem ist, weil er das getan hat und gesagt hat, ich habe alles eingehalten, meint er, er sei damit jetzt auf der sicheren Seite. Er hat doch einen Deal mit Gott. Und der Deal geht genau so, ich halte deine Gebote und du gibst mir Segen. Dann kommen wir ins Geschäft. Ganz ähnlich dachte auch der spätere Apostel Paulus in seiner Jugend. Ich weiß nicht, ob das ein Problem der Jugend ist, aber es ist interessant, dass es bei beiden sind es junge Menschen. Das Gesetz des Mose hat dieser Paulus 1:1 eingehalten. Sämtliche Vorschriften hat er peinlich genau befolgt. Er war, was die Gesetzesgerechtigkeit anlangt, untadelig. So steht es nachzulesen in Philipper 3, Vers 6. Und doch muss Paulus im Licht des lebendigen Gottes, im Licht des lebendigen Gekreuzigten erkennen, dass ihm seine ganze Gesetzestreue nichts bringt. Vor dem lebendigen Gott können wir uns nicht auf tote Buchstaben und Werke nach Schema F zurückziehen. In der Begegnung mit dem lebendigen Gott kommt es genau darauf an, nämlich auf die Begegnung, auf die ungeschminkte Begegnung mit Gott, mit Haut und Haaren. Gott will nicht dein Geld. Er will nicht deinen Gehorsam. Er will nicht deine Zeit. Er will auch nicht deinen Dienst oder denk dir sonst was Schönes aus. Er will dich. Er will dich mit Haut und Haaren. Der Schöpfer, also der braucht doch nichts. Hat doch selber genug Geld. Kann sich welches machen. Der Schöpfer sehnt sich nach der Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen, die er sich zur Ehre geschaffen hat. Und darum sagt Jesus dann zu diesem gesetzestreuen, frommen jungen Mann, komm, folge mir nach. Komm, folge mir nach. Denn darum geht es dem lebendigen Gott. Er hat uns geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, nicht mehr und nicht weniger. Der Apfel im Paradies oder was auch immer das war nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem war Adams Versteckspiel mit Gott. Gott stellt Adam ja zur Rede. Adam, wo bist du? Gott wusste wahrscheinlich, wo er ist. Auf diese bohrende Frage bekommt Gott dann aber die bezeichnende Antwort eines jeden Menschen, der nicht aus der Gnade lebt. Die Antwort von Adam an Gott, der ihn geschaffen hat und der ihm alles geschenkt hat. Ganz merkwürdige Antwort. Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich. Angst vor Gott. Und zwar nicht Gottesfurcht jetzt im Positiven, sondern wirklich Angst. Hilfe, Gott. Kennt ihr das? Wer Angst hat vor Gott, der muss sich vor ihm in Sicherheit bringen. Der muss ihn mit Werken beeindrucken, mit Werken beruhigen, damit er ihn in Ruhe lässt. Der gesetzestreue junge Mann, der will sich vor einer allzu großen Nähe zu Jesus in Sicherheit bringen, indem er sagt, das alles habe ich doch von meiner Jugend an gehalten. Also kein Bedarf an näherer Bekanntschaft mit Jesus. Ganz anders die Kinder, die zu Jesus gebracht werden. Jesus nimmt sie auf den Arm, er drückt sie an sein Herz. Und steht zwar nicht da, aber steht auch das Gegenteil nicht da, die Kinder fremdeln offensichtlich nicht. Sie beteiligen sich nicht an den kindischen Spielchen der Erwachsenen, wie so ein Adam. Ja, ich verstecke mich mal vor Gott. Die Kinder sind in dieser Geschichte kindlich, nicht kindisch. Sie nehmen einfach hin, was Jesus ihnen schenkt. Sie sind hier im besten Sinne des Wortes passiv. Das heißt empfangend. Sie werden gebracht. Sie werden geherzt. Sie werden gesegnet. Und Jesus sagt, Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt, wie ein Kind, was er gerade auf dem Arm hatte oder haben wird, der wird gewiss nicht hineinkommen. Luther hat mal den schönen Satz gesagt, Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. Und diese seine Liebe will Gott unter das Volk bringen. Sie soll ankommen. Das ist es, worauf es Gott ankommt. Er ist so voller Zuneigung zu uns. Gott ist in keiner Weise berechnend. Und es ist ein schweres Missverständnis von Gottes Liebe, wenn wir meinen, Gott wartet zuerst auf unsere Gegenliebe und erst dann sei seine Liebe wahre Liebe. Nein, er hat uns zuerst geliebt. Und vielleicht betone ich jetzt mal, das ist ein ganz bekannter Satz, aber mal das andere. Nicht nur er hat uns zuerst geliebt, sondern er hat uns auch zuerst wirklich geliebt. Das war nicht so eine Liebe mit Abstrichen. In seinem Sohn Jesus Christus ist Gott in den Tod gegangen und hat damit bewiesen, ja wirklich bewiesen, dass er uns wirklich geliebt hat, als wir noch Sünder waren, als wir noch ihm gegenüber feindlich eingestellt waren. So können wir es nachlesen in Römer 5. Gottes Retterliebe ist wahre Liebe, echte Liebe, ewige Liebe. Sie ist, ja, sie ist Feindesliebe. Und deswegen wird sie nicht erst dann zu wahren Liebe, wenn sie auf Gegenliebe stößt. Gott ist im Grunde nicht wie die Heiden in der Bergpredigt, ja, die da als Beispiel gebracht werden. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, was tut ihr dann? Das tun die Heiden ja auch. Ja, ihr sollt die lieben, die euch hassen. Und genau das hat Gott mit jedem von uns getan. Das ist wahre Liebe. Gottes Liebe setzt nicht voraus, dass wir frei sind und aus freien Stücken zu ihm kommen. Gottes Liebe setzt uns überhaupt erst frei. Sie setzt unsere Gegenliebe nicht voraus, sie bewirkt diese Gegenliebe. Aus Liebe schafft Gott sich selbst, was er liebt. Er findet nicht vor, was er liebt. Gott erfindet sozusagen, was er liebt. Er schafft, was er liebt. Gottes Liebe ist im Grunde auch kein romantisches Gefühl, sondern sie ist in erster Linie mal eine Tat. Denn Gottes Liebe ist sein Wesen. Gott ist der schlechthin Schenkende, der Gebende, der Liebende. Das ist nicht nur etwas, was er mal zwischendurch tut, wenn er nichts Besseres zu tun hat. Das ist er, so ist er. Ihr Lieben, Gott ist so voller Gnade und Barmherzigkeit. Und Jesus ist der leibhafte Beweis dafür. Als der ewige Sohn des lebendigen Vaters ist er voller Gnade und Wahrheit. So lesen wir es am Anfang des Johannesevangeliums. Und so wendet er sich denen zu, die nichts zu bringen haben und alles empfangen. Den Kindern und denen, die ihnen gleichen. Wir haben es vor 2 Tagen gesungen. Nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Das ist das ernste Bekenntnis eines jeden Menschen, dem Jesus das Himmelreich aufschließt. Nichts habe ich zu bringen und nichts meint nichts. Alles, Herr, bist du. Das Himmelreich besteht ja auch in nichts anderem als der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, der sein wird alles in allem. Und die kindischen Korinther, denen er das auch schreibt, muss Paulus mal fragen, ja, was hast du denn eigentlich, dass du nicht schon empfangen hast? Was hast du, dass du nicht empfangen hast? Antwort ist natürlich nichts. Wenn du es aber empfangen hast, sagt Paulus weiter, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Das Abendmahl, das wir gleich miteinander feiern wollen, das führt uns immer wieder zurück an den Anfang unseres Glaubens und bestätigt uns, was uns mit unserer Taufe zugesagt wurde. Der dreieine Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wir sind bedürftig und empfangend. Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesus Christus auf den Plan getreten. Und Jesus sagt es so: Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Der Friede Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.